Bevor wir gleich mit unserer Folge starten, möchten wir dir gerne unseren heutigen Sponsor vorstellen.
Isha.net, deine Adresse für Horror- und Dark-Art-Clothing direkt aus dem Ruhrpott. Wenn du also auf Gothic, Metal oder Horror stehst, was du als Original-Creepy bestimmt tust, hat Isha genau das Richtige für dich.
Isha steht nicht nur für richtig starke Designs, sondern entwirft seit 2021 auch ihre eigenen einzigartigen Stücke und druckt diese auf fair gehandelte Textilien aus Biobaumwolle. Qualität, die sieht man, die fühlt man, ist einfach gut.
Ja, und wir hatten selbst die Gelegenheit, einige Sachen mal zu testen, von T-Shirts und Windbreakern bis hin zu Hoodies und wirklich, wirklich schicken Schmuck. Das ist alles wirklich tipptopp. Die Mottenohrringe sind übrigens meine absolute Empfehlung, die trage ich fast täglich.
Falls du jetzt Lust bekommen hast, dich diesen Sommer in ausdrucksstarkes Schwarz zu hüllen, haben wir natürlich etwas für dich klargemacht.
So sieht's aus. Mit dem Rabattcode CREEPY10 bekommst du jetzt 10% Rabatt auf deine nächste Bestellung bei isha.net. Also schau vorbei, find dein neues Lieblingsteil für den Sommer, für den Winter, für wann auch immer. Und falls du dir jetzt nicht sicher bist, wie man Isha schreibt, es ist EASURE. Den Link findest du aber auch bei uns auf der Creepy Hour Website.
Viel Spaß beim Shoppen und ein riesiges Dankeschön an Isha für die Unterstützung der Creepy Hour.
Los geht's mit der Folge.
Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Es sieht ein bisschen auch so aus, als könnte man es essen.
Ja, gell, man ist so verleitet reinzubeißen. Wir hatten schon mal hier, das war glaube ich Professor Dr. Eck, der hat das schon mal erklärt, kennen Sie den Begriff, jemanden ins Öhrchen knabbern und dass es eigentlich von Kannibalismus kommt?
Also ein Ohr abkauen?
Nein, anknabbern.
Das habe ich ja nie gehört. Der meinte doch sicher ein Ohr abkauen.
Nein, ich glaube nicht. Also, oder nee, warte mal, ins Gesäß beißen, so war's.
Ins Gesäß
ein Gesäß
beißen?
Zum Anbeißen.
Habe ich noch nie gehört. Also nicht so als Redewendung oder Spruch oder irgendwas.
Okay, wollen wir dann jetzt mit der Folge starten?
Wir sind doch schon mittendrin. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Ja, okay. Gut, ja, dann fangen wir an. Hallo. Du musst jetzt schon erklären, was ist das, was dieser Kontext jetzt zu bedeuten hatte.
Ach so, wegen dem Ohr, ja. Meinst du? Ich habe heute endlich mein wunderbares Geschenk von Bibi bekommen, von der HorrorCon, von einem Stand. Wahrscheinlich deswegen auch sündhaft teuer.
Nee, 10 Euro.
Du darfst doch nicht sagen, was es gekostet hat. Ich dachte, das hat 50 Euro gekostet oder so.
So viel würde ich nicht für dich ausgeben.
Ich habe ein Ohr bekommen, weil sie mir mal ein Ohr abkaut. Mhm. Und dieses Ohr, was sie mir mal abkaut, habe ich jetzt bekommen. Und es sieht sehr schick aus.
Oder?
Und so im richtigen Licht sieht es auch mega echt aus. Vor allem mag ich es, dass es hinten dann auch noch so blutverschmiert ist und nicht einfach gar nichts ist oder ja. Ein normales Ohr ist oder so. Und sieht verlockend aus, wirklich, als könnte man reinbeißen.
Weißt du, das Ding ist nämlich, wir haben hier eine ganz, ganz liebe Putzkraft.
Ja.
Bei Star FM. Und das hat mir damals Missy noch erzählt, ist mal in mein Büro gekommen und das war die Zeit, als wir die zwei Särge von EMP geschenkt bekommen haben.
Ja.
Genau, und an irgendeinem Wochenende war Missy dann auch hier und die hat die dann ganz aufgelöst gefunden und hat gemeint, die hat sich beim ersten Mal so erschrocken, weil sie dachte, das ist ein richtiger Sarg, dass sie war, also dass sie geweint hat.
Oh nein.
Ja, das tat mir dann wirklich ein bisschen leid. Und dann dachte ich mir so, naja, jetzt habe ich da so ein Ohr auf meinem Platz liegen. Das packen wir mal besser weg, weil stell dir mal vor, die wäre jetzt am Wochenende reingekommen.
Rückwärts umgefallen.
Und dann wäre da einfach ein abgeschnittenes Ohr auf meinem Platz gelegen. Wäre weird gewesen.
Over the top gewesen wahrscheinlich, ja. Aber ich meine, man muss es ja auch nachvollziehen. Wenn man jetzt nicht in diesem dieser Bubble, in diesem Kosmos unterwegs bist, in dem du dich bewegst, dann ist ein Sarg vielleicht nicht ganz...
Was? Ja, es gibt solche Leute,
du wirst es nicht glauben, aber
langweilig.
3-4 Leute gibt es, die nicht im Sarg schlafen.
Langweilig.
Aber schön, ich freue mich über mein Ohr.
Ja, das freut mich sehr.
Bin vielleicht ein bisschen abgelenkt jetzt heute.
Wie gesagt, ich wollte eigentlich den abgeschnittenen Penis kaufen, aber der war ausverkauft, der war instant ausverkauft.
Wenn ich mir dieses Ohr so zwischen die Finger gleiten lasse und spüre, wie es sich anfühlt, dann habe ich auch eine vage Vermutung, warum. Aber darüber wollen wir nicht mehr angehen.
Warum ist die Folge jetzt so sexual?
Das liegt nicht an mir. Ich habe keinen Penis in den Mund genommen.
Wer sagt denn in den Mund genommen? Ich hätte den in der Hand.
Als Wort. Okay, wir schweifen ab.
Alright, vielleicht kommen wir mal zu den ersten Dingen.
Back to business.
Ja, ja, unbedingt. Wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus?
Hast du den ESC gesehen?
Nee.
Ich auch nicht. Aber ich habe einen Auftritt von Frank geschickt bekommen, von unserem Musikredakteur,
du auch,
der ESC-Fan ist. Und er hat den Auftritt von Irland durchgeschickt. Und sehr spannend, weil Irland hat, ich habe leider den Namen der Künstlerin vergessen, aber eine mega Performance abgeliefert. Ich dachte erst ein bisschen klischeehaft, weil es so ritualmäßig und beschwörungsmäßig ist. Aber dann legt die los und screamt und dann plötzlich wieder Ballett und dann wieder laut und Metal und war gut, war richtig, richtig gut. Also ESC, zumindest bei Irland, hätte man sich vielleicht antun dürfen und ist immerhin auf Platz 6 gelandet.
Ich finde es sehr lustig, weil Frank hat mir das Video auch geschickt und das war das Einzige. Und ich weiß nicht mehr aus welchem Land, dieser Typ mit den Jeanshosen, hast du den gesehen?
Nee.
Wie hieß denn das jetzt? Microsoft irgendwas? Und da ging es um Jeans oder um Shorts und auf jeden Fall hat er dann, also ich habe das in den Vorausscheiden irgendwie, wurde mir das mal zugetragen, Windows Man 95 oder so.
Ich habe keine Ahnung.
Und ja, das war sehr amüsant. Ich weiß auch gar nicht, ich kenne mich mit diesen ganzen Vorrunden und whatever gar nicht aus.
Besser
aber
so.
Ja, wahrscheinlich.
Vor allem nach der letzten Folge.
Oh? Ach so. Ja, da muss ich aber dazu sagen, weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben und ich bin nicht alleine.
Mit deiner schlimmen Pop-Vergangenheit.
Es ist gar nicht schlimm,
Groupie.
Das wurde mir versichert. Mir haben ganz viele Leute geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, was das über unsere Community aussagt, aber siehst du mal, wir sind ganz viele. Wir sind ganz viele Menschen, die so eine Vergangenheit haben und die irgendwann mal Groupies waren. Und mir haben sogar Leute Nachrichten geschrieben, ey, weißt du was, ich kannte damals von Broses sogar diesen Do You-Song auswendig und haben den mitgetanzt. Und alle haben mich bestärkt und haben gemeint, ey Bibi, das ist gar nicht peinlich, das ist richtig cool, du bist einfach nur neidisch, so sieht's nämlich aus. Guck dich mal im Spiegel an, wie du gerade guckst, ja.
Ich habe Roses auch mal live gesehen.
Ehrlich? Das hast du beim letzten Mal gar nicht gesagt.
Nee, ich dachte, zur Ehrenrettung lasse ich es raus.
Du würdest einfach Gatekeeper bleiben.
Ich war mal auf der Geburtstagsfeier von Universal irgendwas in Berlin und an der Spree hatten die irgendwie aufgebaut und da sind diese ganzen damaligen Popstars aufgetreten. Also Broses waren da, Janet Biedermann war da, Shaggy ist aufgetreten, irgendwas mit Five.
Us Five.
Nee, andere Five.
Maroon Five?
Nee, die gab's da glaube ich noch nicht. Egal, auf jeden Fall so das Popstar-Ensemble, was nacheinander auf die Bühne kam. Und da waren genau eben auch Broses am Start. Aber gut, ich glaube, wir wollen heute nicht schon wieder in diese Richtung abdriften.
Nein, auf keinen Fall. Ich wollte dir nur nochmal gesagt haben, ne? So, also du hättest mich da nicht so schämen brauchen.
Ich habe dich null geschämt.
Nein, also hättest du jetzt gesagt, du wärst nach Wacken gefahren, dann hättest du deinen Ruf nicht so verbrannt.
Darf ich vergessen. Ich weiß, dass die Creepy auch außerhalb der Star-FM-Bubble gerne gehört wird. Aber innerhalb dieser Star-FM-Bubble ist das natürlich schon...
Total verpönt. Also ja. Ich musste auch meine Lederjacke vorne am Eingang abgeben und krieg die erst in 2 Jahren wieder, wenn ich auf genügend Rockkonzerten war.
Genau.
Und mich unter Beweis gestellt habe jede Woche und Rockfacts auswendig gelernt habe, dann kriege ich die wieder.
So ist's brav. Back to business.
Wieder mal. Okay, also pass auf, ich habe heute einen Fall aus 2016 mit im Gepäck.
Ja.
Den habe ich rausgesucht, weil der mich tatsächlich an einen anderen Fall erinnert hat, den wir schon mal in der Creepy besprochen hatten. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber wie gesagt, da gibt's sehr viele Parallelen.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Wo geht es dieses Mal hin?
Dieses Mal geht's in den Bundesstaat Georgia, in ein Städtchen namens Martinez. Und das ist so ein Ort mit ungefähr 35.000 Einwohnern. Und genau dazu zählten unter anderem auch die Familie Brazell, bestehend aus Alan und Nicole Brazell, also sozusagen die Eltern, sowie den beiden Kindern von Nicole aus erster Ehe, Ashley Kim, 23, und Sunny Kim, 16. Sozusagen eine Patchwork-Familie, die sich in dem kleinen Ort in Georgia ein sehr, sehr gutes Leben aufgebaut hatte. Zwar lebte Ashley Kim nicht mehr bei ihrer Familie, da sie in Colorado arbeitete und auch studierte, aber es war Mitte Dezember 2016 und da ist sie natürlich nach Hause gekommen, denn Weihnachten stand vor der Tür und ich glaube, das kennen wir alle, zu Weihnachten fährt man eben nach Hause, besucht die Familie und so waren sie eben alle vier wieder unter einem Dach vereint. Ein Umstand, der leider zu einer Katastrophe führte.
Ich glaube, dieses Bild haben wir wirklich alle vor Augen, wie man kurz vor Weihnachten nach Hause fährt und alles schick und so. Und egal, ob man jetzt dieses ganze Weihnachtsspektakel zelebriert oder nicht, ob man sich da abgeholt fühlt oder nicht, ob man da mitspielt oder nicht. Aber dieses Treffen ist auch bei mir so. Ich fahre da gerne runter, weil ich gerne Zeit mit meiner Familie da verbringe. Den Rest bräuchte ich nicht unbedingt.
Ist egal, wie alt man ist.
Aber man geht in einer sehr positiven Stimmung darunter. Und ja, bin gespannt, was jetzt kommt.
Ja, ich glaube, genauso muss man sich das auch bei dieser Familie vorstellen. Also das Haus war schön geschmückt, alle freuten sich. Und Ashley war auch schon seit ein paar Tagen zu Hause. Also das heißt, sie haben schon einige Zeit miteinander verbracht. Und ja, so wie das halt ist, es wurden gemeinsam auch noch die letzten Geschenke gekauft für manche Familienmitglieder. Und man verbrachte einfach Zeit. Und so eben auch am 19. Dezember. Es war abends und alle waren müde und während sich die Eltern und der Sohn Sunny bereits in ihren Zimmern befanden, machte sich Ashley, die ja zu Besuch war und logischerweise deswegen auf der Couch im Wohnzimmer schlief, noch eine Suppe in der Küche warm. Doch als dann eben alle im Bett waren, bis auf Ashley, hörten die Eltern plötzlich einen Knall, gefolgt von einem weiteren und einem weiteren. Nicole und Alan schreckten natürlich hoch und der erste Gedanke, der der Mutter so in den Kopf schoss, war, warum zur Hölle jemand Knallfrösche in ihrem Haus anzünden würde. Und für den Kontext, die Mutter hatte welche für Silvester gekauft und war natürlich entsetzt, weil sie dachte, dass die Kinder im Haus diese Dinge angezündet hatten. Und zwischen diesen Knallgeräuschen hörte Nicole auch, wie Ashley Sonnys Namen schrie. Während Nicole also schon fast sauer ihren Morgenmantel überwarf, war die Reaktion vom Stiefvater Alan aber eine komplett andere. Denn er wusste ganz genau, was diese Knallgeräusche bedeuteten und er wusste, dass es sich hier nicht um banalen Unfug von seinen Kindern, sondern vielmehr um eine äußerst bedrohliche Situation handeln musste. Er wusste nämlich, dass es Schüsse waren, die da durch ihr Zuhause hallten.
Ich habe mich schon oft gefragt, ob ich es erkennen würde, wenn ich einen Schuss hören würde, dass es wirklich ein Schuss ist. Ja. Weil man hat relativ häufig die Situation, dass irgendwas knallt und du bist so, was war das denn, was war das denn? Ich kenne das aus dem Wald und so weiter, wenn Jäger schießen, aber...
Hast du schon mal selbst geschossen?
Nur mit einem Luftgewehr, das ist ewig lang her.
Erkennst du.
Ja?
Ja, also ich schieße jedes Mal, wenn ich in Amerika bin. Und das ist so ein Geräusch, das... also wahrscheinlich, weil wir auch nicht so daran gewöhnt sind. Mhm. Also das erste Mal war ich wirklich durchgeschwitzt. Also ich war wirklich komplett durchgeschwitzt das erste Mal, als ich auf so einer Shooting Range war, weil es super laut ist, obwohl wir Kopfhörer auf hatten. Es ist ein ganz beklemmendes Gefühl und dieses Geräusch von einer Waffe, die losgeht, die brennt sich ein. Also ich glaube, ich würde es jetzt schon immer erkennen. Also wahrscheinlich, wenn du in einem deutschen Setting jetzt hier bist und du nicht damit rechnest, dass sowas passiert. Aber ich meine zu glauben, dass ich schon erkennen würde, wenn eine Waffe losgeht. Deswegen glaube ich, wenn du einmal geschossen hast oder dabei standest, dann weißt du schon.
Dann ist es abgespeichert und dann kannst du es auseinanderhalten.
Und warum der Vater das so genau wusste, da komme ich später auch noch zu.
Ja.
Also wir hatten also diese Situation, diese Schüsse in diesem weihnachtlichen Familienheim. Und während Nicole, also total unbedacht, die Mutter nachsehen wollte, weil sie eben von Knallfröschen ausging, griff Alan währenddessen zu seiner Waffe. Denn, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, in diesem Haushalt gab es wirklich reichlich Waffen. Denn Alan hatte ein Faible dafür, ne? Also ich glaube, so geht's vielen Amerikanern, und beschrieb sich auch selber als Country Boy und Jäger. Also ich sag mal so, es war eine sehr, sehr große Waffensammlung in diesem Haus zu finden. Sein erster Gedanke war, dass jemand eingebrochen wäre und dass die Familie ausgeraubt werden würde. Er holte zwar die Waffe raus, beschloss dann aber innerhalb, also er hat es in einem Interview angegeben, weniger Sekunden, die Waffe nicht mit nach draußen zu nehmen, da er die Situation nicht eskalieren lassen wollte. Ein sehr guter Ansatz. Er hielt Nicole kurz zurück, warf die Waffe aufs Bett und öffnete dann die Schlafzimmertür. Aber was er dann sah, das würde wohl jede Person überfordern, denn es gab keinen Eindringling. Es war Sunny, der eine Waffe in der Hand hielt und über seiner auf der Couch liegenden Schwester stand. Alan schrie Sunny auch an, dass er sofort die Waffe weglegen soll, was er dann auch tat. Und während ihr Sohn an der Wand stand und überhaupt nichts sagte, sahen Alan und Nicole natürlich sofort nach Ashley, die da lag, die da regungslos lag. Geistesgegenwärtig wählte Alan dann auch sofort den Notruf. Doch während er das tat und Nicole versuchte, Ashley zu helfen, griff ihr Sohn, Sunny, erneut zur Waffe und lief damit ins Elternschlafzimmer. Und was dann passiert ist, kann man anhand des Notrufs rekonstruieren. Wir hören mal rein. Wir hören also eine aufgebrachte Nicole und einen Alan, der gerade dabei war, die Situation dem Dispatcher in der Notrufzentrale zu erklären. Als Sonny dann ins Schlafzimmer läuft und ihm Alan folgt, hören wir ein "Don't do it, Sonny. It's not worth it, son. Don't do it." Also, tu's nicht, Sonny. Es ist nicht wert, mein Sohn. Tu's nicht. Und während Alan das Schlafzimmer betrat, wollte Sonny das erste Magazin wechseln. Er hielt zu diesem Zeitpunkt das leere und das neue Magazin sowie die Waffe in den Händen. Er sah dabei nicht hin, weil er die ganze Zeit stur seinen Vater ansah. Sonny klickte also das Magazin in die Waffe. Alan, der immer noch auf seinen Sohn zuging und ihm sagte, er soll es lassen, stand direkt vor ihm, als das Magazin in der Waffe einrastete. Und Sonny drückte seinem Vater den Lauf der Waffe direkt gegen die Brust und drückte ab.
Die Waffe ging nicht los?
Ja, zum großen Glück von Alan. Sonny war noch nie in so einer Situation, was dazu geführt hat, dass er anstatt das neue Magazin das leere alte eingesetzt hat. Und diese Verwechslung, die rettete Alan im Endeffekt das Leben.
Heftig. Also erstmal das Bild, was hier gerade aufgebaut wurde. Ich bin mir sicher, das kommt noch alles, aber natürlich instant, warum? Mhm. Warum tut er das? Aber erstmal, was ist dann passiert? Also, wenn ich das so höre und sehe, der Vater hätte seinen Stiefsohn ja vermutlich leicht überwältigen können, oder?
Ja, also Alan wirkt auf Fotos und Videos sehr, sehr viel kräftiger und größer als der 16-Jährige. Aber ich glaube, wichtig ist hier auch noch zu erwähnen, dass egal, wie bedrohlich du dir Sonny jetzt auch vorstellen magst, ich glaube, viele haben da jetzt irgendwie so einen Amokläufer oder sowas im Kopf, er wirkte in dieser ganzen Situation unfassbar ruhig. Er machte, was ihm sein Vater sagte, und er wirkte weder aufgebracht noch aggressiv. Er hat einfach nur die Sachen umgesetzt, die ihm zugerufen wurden.
Also es war quasi eine, in Anführungsstrichen, normale Vater-Sohn-Kommunikation in dem Fall, wenn man jetzt mal diese Waffe weglässt. Aber mega schwierige Situation, oder? Ich meine, da steht diese Familie, dein Kind, ich weiß nicht, ob angeschossen oder erschossen zu dem Zeitpunkt am Boden. Und das andere Kind will dich offensichtlich gerade umbringen, alle zusammen in einem Wohnzimmer und irgendwie doch in einer vielleicht verhältnismäßig entspannten Atmosphäre für diese Situation, zumindest ja, die Kommunikation zu Sonny. Ich weiß nicht, ganz schwer zu sagen, wie man da reagiert.
Ja, also laut Angaben der Mutter war zum Beispiel Alan, also der Stiefvater, der war noch total im Dad-Mode. Also so hat sie das auch beschrieben. Er hat Sonny auf die Couch gesetzt, hat ihn so an den Schultern gepackt und hingesetzt und ihm gesagt, er soll sich jetzt da nicht mehr bewegen und er soll da warten. Dann hat er die Tür aufgesperrt, damit die Ambulanz und die Polizei schnellstmöglich reinkamen. Und dieser Notruf, der ging einfach noch ewig. Und du hörst einfach auch, wie hysterisch die Mutter war. Ich meine, also du hast ein angeschossenes Kind im Arm und du weißt, ein anderes Kind ist dafür verantwortlich. Und genau diese Situation, also Nicole, die am Boden mit ihrer leblosen Tochter im Arm sitzt, ist einfach, ja, glaube ich, ganz, ganz schwer vorstellbar. Also die hat auch wirklich nur noch geschrien. Und sie hat auch natürlich versucht, Ashley anzusprechen, versucht, die Situation zu verstehen, so wie es dir auch gerade geht, Wolfi. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass man einfach nur versucht, irgendeine Antwort von der Person zu bekommen, irgendein Lebenszeichen. Also schrie Nicole immer und immer wieder, "What happened, Ashley? Answer me." Also sie sollte ihr antworten, sie wollte wissen, was passiert ist. Und das wirklich Unheimliche in dieser Situation ist, dass sie sagt, sie hat dann irgendwann zu Sonny rüber gesehen, der da absolut regungslos auf dieser Couch saß. Und der sagte dann zu ihr in einer ganz tiefen und ruhigen Stimme zu seiner eigenen Mutter, "She can't talk to you, she's dead." Sie kann dir nicht antworten, sie ist tot.
Ich weiß nicht, wie man in so einer Situation damit umgehen kann. Ich meine, es ist dein Sohn, der stand gerade noch mit einer Waffe vor deinem Mann und du musst vielleicht ja sogar Angst haben, dass er dir auch noch etwas tun will. Du kannst ja die Situation null einschätzen. Ja. Hat gerade seine Schwester umgebracht. Ich weiß nicht, was einem da eben durch den Kopf geht, also wie man da reagiert auf diese Nummer. Ne?
Ja, ich glaube, die Frage, die stellen wir uns gerade alle, aber was noch viel wichtiger ist, was du vorher auch schon angesprochen hast, ist das warum? Also was ist da passiert? Als die Polizei und der Rettungswagen am Haus ankamen, wurde Sunny auch auf das Revier gebracht, also unmittelbar, und Ashley. Ashley wurde trotz Reanimationsversuchen durch die Ambulanz und vorheriger CPR, also Wiederbelebungsversuche ihrer Eltern, leider noch im Haus für tot erklärt. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, erinnert mich dieser Fall unfassbar an den, vielleicht, Wolfi, vielleicht erinnerst du dich, Zachary Davis.
Ja, Teenager, er hat seine Mutter umgebracht, hat das Haus angezündet oder versucht anzuzünden und hatte vor allem Probleme. Also Probleme, die weit zurücklagen, und wir sind, glaube ich, damals auch, das heißt, zu dem Schluss gekommen, aber es war schon auffällig, dass, wenn man diese Probleme erkannt und vielleicht früher behandelt hätte, angegangen hätte, dann hätte man das eine oder andere vielleicht verhindern können. Also dieses Gefühl hatte man zumindest bei Zachary Davis.
Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich finde wirklich, da gibt's einige Parallelen in diesen beiden Fällen auf eine unheimliche Art und Weise, denn auch Sunny war später in einem Verhör, und auch von diesem Verhör gibt es Aufnahmen, und zwar nur wenige Stunden nach der Tat. Also das heißt, da war alles noch ganz frisch, und man bekommt quasi durch diese Aufnahmen hautnah mit, ja, was Sunny zu dieser Tat sagt. Und genau wie bei Zachary Davis kann man fast nicht glauben, was man da so zu sehen und zu hören bekommt. Denn noch bevor überhaupt jemand im Verhörraum ist, sehen wir dann Sunny, der Selbstgespräche führt, in denen er über Computer spricht. Und dann einen Ermittler, der den Raum betritt und versucht, ja, diese ganze ungefilterte Story über diese Ereignisse vom Abend zuvor irgendwie von Sunny zu erfahren. Und das Verhör war in Anbetracht der Beweise und der Situation, wir erinnern uns, Sunny ist nicht volljährig, auch ohne Anwesenheit der Eltern oder eines Anwalts erlaubt gewesen. Zumindest so nach der Gesetzgebung im Bundesstaat Georgia. Weil die Eltern hatten die Polizei gerufen, und als die Polizisten Sunny mitnahmen und die Eltern damit einverstanden war, dass er eben jetzt weggebracht wurde, befand sich Sunny in diesem Moment quasi in Gewahrsam, und somit durfte er alleine befragt werden. Also schon krass, wenn eine so junge Person dann alleine davon erzählen muss.
Durch und durch.
Ja, und bereits der Anfang ist eben sehr bezeichnend für diesen Fall, dass Sunny zuerst mal ja über seine Schwester erzählen soll. Also der Ermittler hat angefangen, ihm Fragen zu stellen. Und bereits das tut er in der Vergangenheitsform. Wir hören mal rein.
Tell me about your sister.
Ashley Kim. I think she was 2020-ish. She lived in Colorado. She recently broke up, lost her job, broke up with boyfriend, I think something.
Ich übersetze das mal ganz kurz. Er fängt schon mal mit ihrem ganzen Namen an, also Vor- und Zunamen, wie wenn man etwas zu Protokoll geben würde. Und er sagt, er glaube, sie wäre irgendwas zwischen 20 und 22 Jahre alt, dass sie in Colorado gelebt hätte, sie kürzlich gefeuert wurde und sich von ihrem Freund getrennt hätte. Also total skurriler Ansatz. Er spricht über seine Schwester. Also ich gehe mal davon aus, er kannte seine Schwester, die wohnten ja unter einem Dach, was jetzt so gar nicht wirkt, wenn man das so hört. Hatten sie kein gutes Verhältnis, oder war er, wie kommt das zustande?
Ja, also laut Nicole, also der Mutter, war genau das Gegenteil der Fall. Die beiden mochten sich eigentlich total und hatten ein super, super gutes Geschwisterverhältnis. Aber vielleicht ergibt es auch mehr Sinn, wenn wir mal weiter reinhören, wie er denn in diesem Moment der Befragung so im Allgemeinen über Dinge und Personen sprach. Denn als nächstes wurde Sunny vom Ermittler nämlich über sein Leben befragt, also über seine Person. Und Sunny sollte halt einfach so ein bisschen was von sich erzählen. Und das tat er ebenfalls. Also es war nicht nur in Bezug auf seine Schwester, sehr, sehr emotionslos. Ja, fast schon so, als würde er über jemand anderen als sich selbst sprechen. Er fängt auch hier nämlich an mit 16 years old, male. Also das ist so, also das ist, als würde ich zu dir sagen, Wolfi, erzähl mir was von dir, und du sagst 41 Jahre männlich.
Naja, einfach so Fakten, als wenn es über eine fremde Person geht. Ja, das ist so spannend.
Und erst nachdem ihm der Ermittler nochmal explizit nach Schule und Leben und Ablauf und, ne, und Strukturen fragt, erzählt er dann ganz kurz und knapp, dass er zu Hause unterrichtet wurde, dass er aber an der GMC sei, das ist das Georgia Military College, und außerdem würde er in einem Technikgeschäft arbeiten. Und jetzt sei hier nebenbei mal noch erwähnt, dass er bereits seitdem er 13 war, mit Computern arbeitete. Und mit Arbeiten meine ich, er wurde wirklich dafür bezahlt. Ein 13-Jähriger. Und das liegt daran, dass Sonny Kim hochbegabt ist. Er hat einen IQ von 160.
160 ist mega viel. Aber emotional, die soziale Ebene, da war er nicht so weit vorne anscheinend.
Ja, es wirkt zumindest so. Er wirkt halt kalt. Also er wirkt sehr, sehr distanziert. Und irgendwie so, als würde ihn das halt alles um ihn herum gerade gar nichts angehen. Und das fällt besonders bei der Befragung zu der Tat auf. Wir hören mal rein.
A bit of pretext, I suppose. Okay. We had planned to get my father a new 1911 45 caliber pistol. About a week ago, we picked it up from the academy. We were hiding in my room until we could package it and put it under the tree.
Also er sagte, dass sie seinem Vater eine Waffe zu Weihnachten schenken wollten, die er in seinem Zimmer aufbewahrte, bis diese eben als Geschenk verpackt werden sollte. Dann sollte sie unter den Baum gelegt werden. Also ganz nüchtern und ja, fast schon vorgelesen.
Ja, genau das sagt er. Und es war genau diese Waffe, die er auf seine Schwester abgefeuert hat. Er beschreibt dann weiter, dass er diese Waffe herausgeholt und geladen hatte. Dieses Magazin für die Waffe war mit so einem genannten Extended Clip versehen, was einfach nur bedeutet, dass man damit noch öfter schießen kann als mit einem normalen Magazin. Also es war quasi eine Magazinerweiterung.
Ich kenne mich überhaupt nicht aus bei dem Thema. Also wie viele Schuss hat man dann am Ende mit sowas?
8 Kugeln.
Okay, wenn ich das richtig verstehe, er wollte ja sein Magazin wechseln. Er hat dann auch wirklich 8-mal auf seine Schwester geschossen.
Korrekt. Er schilderte auch weiter, dass er sich in seinem Zimmer Arbeitshandschuhe angezogen hatte. Als er den Ablauf der Tat beschreibt, sagt er, dass er aus seinem Zimmer ging, dann links abbog und ins Wohnzimmer ging, wo er seine Schwester antraf. Und dann O-Ton, put 8 rounds into her chest. Also das, was du vorher schon richtig gesagt hast, Wolfi, umgangssprachlich sagt er hat ihr 8 Runden in die Brust geschossen.
Und wahrscheinlich, ähnlich wie wir es vorhin gehört haben, auf eine sehr emotionslose, nüchterne Art und Weise, oder?
Ja, ganz ruhig, ganz detailliert. Und ja, er sagt dann eben auch, dass dann aber schon seine Eltern aus dem Schlafzimmer gekommen seien, um nachzusehen, was passiert ist, dass sich Nicole dann eben um Ashley gekümmert hätte und Alan sofort die 911 gewählt hätte. Er erzählt auch weiter, dass er dann ungefähr so 20 Sekunden, in denen sein Vater schon mit der Notrufzentrale telefoniert hatte, eben erneut zur Waffe griff und sie versuchte zu laden. Er bestätigt, dass er versuchte, auf seinen Vater zu schießen, aber dass er nicht sehr begabt im Umgang mit Waffen sei und deshalb nichts passierte. Warum er dann nochmal versuchte abzudrücken, ergänzte er einfach, und es ist wirklich ein bisschen surreal, wenn man das so hört, I wasn't able to kill him. Deswegen hat er ein zweites Mal abgedrückt. Und das heißt eben so übersetzt, es war ihm halt einfach nicht möglich, ihn zu töten. Aber nicht, weil er das nicht wollte, sondern weil die Waffe halt einfach gestreikt hat. Anschließend habe ihm sein Vater dann die Waffe weggenommen, ihn eben auf der Couch platziert, so wie wir das vorher schon gehört haben, wo er dann einfach auf die Polizei gewartet habe, dann da einfach abgewartet hat.
Also fast so, als hätte er es irgendwo gelesen, gesehen, gehört, wie auch immer, einen Film, Podcast.
Ja, genau.
Und so ein bisschen außenstehend, als wäre er selbst A, nicht da gewesen und B, erst recht nicht beteiligt gewesen.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den du da gerade gegeben hast. Ich glaube, dieses nebendran stehen und sich selber zuschauen oder das so zu beschreiben, das wird später noch ein wichtiger Punkt. Ich kann ja auch ganz klar das Video von Explore With Us auf YouTube empfehlen. Die gehen darauf nochmal aus psychologischer Sicht ein. Ich werde das auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinken. Und da ist auch das ganze Verhör zu sehen. Und daraus habe ich unter anderem auch ganz, ganz viele Infos zum Fall gefunden. Aber viel verstörender als diese kalte Art zu erzählen, ist auch noch eine Aussage von Sonny. Denn sein Plan für diese Nacht war noch viel schlimmer als das Unheil, das er bereits bei seiner Schwester angerichtet hatte. Wir hören mal rein.
Initially, my idea was kill father, mother, sister in order of threat. So, for some reason, I didn't go along with that. I'm not sure. Suppose I didn't really act the way I was planned.
Er sagt also, dass er eine Reihenfolge nach Bedrohung hatte und dass er eigentlich erst den Vater, dann die Mutter und dann die Schwester schießen wollte.
Er hat es auch noch weiter ausgeführt und das sehr, ich sage jetzt mal, interessant formuliert, und damit meine ich jetzt nicht, was er vorhatte, sondern seine Erklärung, warum er den Plan, zuerst ins Elternschlafzimmer und dann ins Wohnzimmer zu gehen, da nicht umgesetzt hatte. Er fing nämlich an mit "I suppose humans act in weird ways", was bedeutet, ich glaube, Menschen verhalten sich manchmal auf seltsame Weise. Me being human, I am structurally the same thing. Und ich als menschliches Wesen bin strukturell auch so. Was auch der Grund war, warum er Handschuhe getragen hat. Also das erzählt er zumindest. Er sagt nämlich, ich fand heraus, dass meine Hände dabei schwitzig werden könnten. Du weißt schon, menschlich, Nervosität bei Menschen und so. Also habe ich sie getragen, um den Grip der Waffe nicht zu verlieren. Aber egal. Menschen verhalten sich oft nicht sehr klug, weshalb ich alle abgefeuert habe, obwohl ich doch nur eine oder zwei in sie jagen wollte. Aber ich weiß auch nicht, ich habe ja noch nie zuvor jemanden erschossen. Das muss man mal kurz sacken lassen, ne? Er hätte auch noch überlegt, eine Shotgun aus seinem Zimmer zu holen, als er da im Wohnzimmer saß und auf die Polizei wartete. Aber er dachte, und das finde ich auch eine krasse Aussage, dass es wahrscheinlich sowieso nicht klappen würde und es wäre es deshalb nicht wert gewesen. Und deswegen hat er einfach nur auf die Polizei gewartet und hat sich dann quasi an das gehalten, was ihm gesagt wurde.
Also ich bin gespannt, ob wir noch so weit kommen bei der Analyse des Falls, bei dem, was man weiß überhaupt, auf die gesundheitliche Ebene zu kommen, was da dahinter steckt, zumindest psychisch, was er da für Probleme vielleicht mit sich rumgeschleppt hatte und ob wir das Warum klären können. Ich meine, er wollte seine komplette Familie in dieser Nacht auslöschen. Es muss einen Grund gegeben haben, es muss einen Anlass gegeben haben. Also, warum?
Ja, dieses Warum, das hat natürlich der Ermittler auch gefragt. Und ich glaube, die Antwort, die wir in diesem Verhör zu hören bekommen, die lässt mehr Fragen offen, als dass sie beantwortet. Aber Sonny hat es zumindest mal so ein bisschen versucht. Er sagte, mein Leben war eigentlich ziemlich gut. Ich habe einen Job, Schule, es lief alles ziemlich gut. Ja, also ich meine, mir ist nichts Schlechtes passiert. Ich habe ein ziemlich gutes Leben. Ich wollte es nicht mal tun, aber ich habe es einfach getan.
Wieder so ein bisschen seltsam. Wieder dieses Außenstehende, weiß er es wirklich nicht, warum er es tun wollte. Krasse Worte auf jeden Fall für jemanden, der eigentlich ja im Begriff war, seine Familie auszulöschen.
Ja, das fand der Ermittler auch. Er konfrontierte Sonny mit seiner vorherigen getätigten Aussage, dass er ja quasi einen Plan hatte, was ja schon immer sehr schwierig ist, wenn du sowas in einem Verhör angibst, dass du einen Plan hättest. Und er fragte eben danach, warum wer wie sterben sollte. Und er fragte eben nochmal nach, ob es denn einen Grund gab, dass er seine ganze Familie tot sehen wollte. Ob ihm irgendjemand davon wehgetan hätte, ob er Rache für irgendwas wollte. Und jetzt aufgepasst, das verneinte Sonny. Auf die Frage, ob ihm gegenüber jemand missbräuchlich war, ihm psychisches oder physisches Leid angetan wurde, sagte er, not anymore, also nicht mehr. Und dass ihm nichts dergleichen einfallen würde, speziell in Bezug auf seine Eltern, gäbe es eigentlich seiner Meinung nach keine Motivation für eine solche Tat. Und da dieser Befragungsansatz ja erstmal nichts brachte, wollte der Ermittler dann wissen, ob es ihm denn gefallen hätte, zu töten. Aber auch das verneinte Sonny und er sagte, dass er eigentlich gar nichts fühlte und dass es einfach passiert ist. Er ergänzte, dass er eigentlich immer Zugang zu Waffen hatte, aber dass sich durch dieses Geschenk für seinen Vater, also diese Waffe in seinem Zimmer, die er eigentlich ja nur versteckt hatte vor seinem Vater, um sie ihm dann zu schenken, dass sich da plötzlich eine einfachere Möglichkeit aufgetan hätte. Also eine Möglichkeit zu töten.
Also er weiß nicht, warum er sie töten wollte. Es hat ihm auch keinen Spaß gemacht, also auch das Töten an sich nicht als Motivation angegeben. War denn der Tag besonders vielleicht kurz vor Weihnachten? Ich weiß nicht, vielleicht ist da mal irgendwas passiert oder so. Oder vielleicht gab es Streit kurz vor Weihnachten, dass das der Trigger war?
Auch das wurde natürlich gefragt. Und die Antwort ist genauso einfach wie banal. Es waren noch 6 Tage bis Weihnachten. Und die Waffe für seinen Vater, die sollte demnächst, vermutlich am nächsten Tag sogar, verpackt werden, also eingepackt werden, um sie dann unter den Baum zu legen. Und Sonny dachte sich, Ich mache das jetzt, solange ich noch Zugang zu der Waffe in meinem Zimmer habe. Was ich nicht verstehe, weil er ja offensichtlich auch eine Shotgun im Zimmer hatte. Und das hinterlässt schon ein großes Fragezeichen bei mir. Aber ich glaube, dass wir das alles nicht so verstehen können, weil Sonnys Gehirn einfach ein bisschen anders funktioniert. Er hat nämlich selbst bei der Befragung gesagt, dass es eine Art impulsive Handlung war und dass er davor nicht darüber nachgedacht hätte. Also auch dieser Plan entstand anscheinend erst mit Laden der Waffe, und auch dieser Plan, nach Bedrohung zu reagieren, war im Endeffekt nur der impulsive Plan, wer könnte mir in die Quere kommen, und den hat er ja dann auch wieder verworfen, indem er seine Schwester dann angetroffen hat.
Also am Ende vielleicht für uns relativ banale Punkte, die da zufällig zusammenkamen. Da liegt eine Waffe, die soll bald verpackt werden, jetzt ist sie aber noch da, ich kann die nehmen, ich kann die laden, und mit einer Waffe tötet man, also mache ich das jetzt. Also einfach nur eine Logik in Anführungsstrichen, die sich für ihn da eröffnet hat.
Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht und kam immer wieder zu dem Begriff, vielleicht kennst du den, intrusive thoughts, also Zwangsgedanken. Das ist wie wenn man an einem Abgrund steht und darüber nachdenkt, was nun ein Schritt nach vorne zur Folge hätte, ne? Kennen wir alle. Und irgendwie fühlt sich das für mich so an, als könnten mental stabile Menschen solche Gedanken eben abschütteln und das eben nicht tun und das als solches abtun, also eine intrusive thought. Aber Sonny, der zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht in perfekter mentaler Verfassung war, der konnte das eben zu diesem Zeitpunkt nicht. Denn egal wie oft der Beamte in diesem Gespräch dann auch versucht hat, Sonnys Gefühle in diesem Moment zu erörtern, es war ziemlich schwierig, da irgendwas zu greifen, weil die Antworten, die waren irgendwie immer die gleichen, nämlich, dass er keine hatte. Also er war quasi nur anwesend, aber komplett losgelöst von irgendwelchen Emotionen. Also da war keine Empathie, keine Reue. Einfach kein Gefühl. Er hat einfach nur wiedergegeben, was er in dieser Nacht selbst erlebt hat. Ob er jetzt selbst geschossen hat oder nicht, das war in dem Moment, glaube ich, in der Erzählung nicht relevant, weil er sich selbst da gar nicht gesehen hat, also sich in dieser Situation befindend gesehen hat.
Konnte er denn zumindest einschätzen, dass seine Tat falsch war?
Ja, wobei seine Worte bezogen sich da eher darauf, was jetzt wahrscheinlich die Gesellschaft dazu sagen würde. Denn er sagte, es sei ja sozial und moralisch falsch, seine Familie zu töten. Das wüsste er. Und dass ihm auch absolut klar war, dass er dafür verhaftet werden würde.
Okay, aber nicht, dass es wirklich falsch ist, sondern nur, dass es geschrieben steht, dass das
anscheinend falsch sei. Dass man das halt so nicht macht.
Genau.
Genau.
Okay.
Genau. Und als der Beamte dann nochmal nachgehakt hat, warum er es denn dann trotzdem getan hatte, auch wenn er wusste, dass es Konsequenzen hatte, bekam er zuerst nur so das typische, ich weiß es nicht, dann aber ergänzt durch ein, entweder war es aus Neugier, Langeweile oder was ganz anderem.
Ist natürlich ganz schwer mittlerweile einzuschätzen, je mehr man von diesem Verhör erfährt, wie viel davon dann auch jetzt wirklich seine Gedanken sind oder ob er vielleicht auch gar keine Lust mehr auf das Gespräch hatte und jetzt so ein Satz eben droppt am Ende wie, ja, vielleicht was Neugier, Langeweile, etwas anderes, so lass mich jetzt mal bitte in Ruhe mit dem Thema, ich habe abgeschlossen. Also ganz schwierig zu greifen.
Es wirkt so oder so erstmal super befremdlich, ne?
Ja, total.
Aber Sonny scheint sich dabei schon irgendwie auch so ein bisschen selbst verstehen zu wollen, denn die Art, wie er spricht, wie er Sachen ausdrückt, manchmal ist es wie so ein kleiner, so eine kleine Reflexion. So, er versucht zu verstehen, was da selbst passiert ist, weil er gar nicht weiß. Also der sitzt da und denkt sich, ich war das, aber ich habe irgendwie gar keine Antworten darauf. Er vermittelt so ein bisschen den Eindruck, dass er nicht weiß, warum er es getan hat, und denkt eben so laut darüber nach. Er sagt in dem Verhör selbst, entweder erinnere ich mich nicht daran oder ich unterdrücke da gerade was oder es gibt einfach keinen Grund.
Also wie ein bisschen fremdgesteuert auch, ne?
So, als würde er laut darüber nachdenken, ha, was ist denn da eigentlich passiert und warum habe ich mich denn da gerade so verhalten?
Schwierig natürlich dann auch auf der anderen Seite vom Ermittler. Da redest du mit ihm, bekommst diese Antworten, und der 16, ne? Ja, du hast sicher noch mehr Infos, wie das weiterging, um das alles noch ein bisschen besser greifen zu können. Von dem her, erzähl noch ein bisschen über Sonny Kim, vielleicht, dass wir ihn besser verstehen, dass wir das besser einordnen können und vielleicht zumindest eine kleine Lösung kriegen.
Gerne. Also wie vorher schon durch die Familienzusammensetzung erklärt, war Alan zwar der Stiefvater von Sonny und Ashley, wurde aber von ihnen Dad genannt und eben auch so behandelt. Ihr leiblicher Vater hingegen hatte die Familie verlassen und ist von den USA wieder zurück nach Korea gezogen. Zurück blieb also eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Ashley und Sunny, die beiden, die waren 7 Jahre auseinander und Ashley war das erste Kind. Eigentlich sollte man das nicht dazu sagen müssen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, nochmal zu erklären, Nicole war amerikanische Staatsbürgerin und ihre Kinder hatten einen asiatischen Vater. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es als alleinerziehende Mutter sowieso schon schwer ist, aber dass sie durchaus auch mit sehr, sehr vielen Vorurteilen, besonders in so einem kleinen Städtchen in Georgia, ja, zu tun hatte, da kämpfen musste. Nicole tat auch wirklich alles dafür, um die Familie über Wasser zu halten. Sie schuftete wie eine Wahnsinnige und es zahlte sich dann schlussendlich auch aus, denn sie brachte die Familie finanziell durch und sorgte für ein stabiles Umfeld für ihre Kinder, die übrigens beide sehr talentiert und intelligent waren, also nicht nur Sunny, sondern auch Ashley, waren einfach zwei sehr, sehr, sehr kluge Köpfe. Als Nicole dann noch Ellen traf, war das Glück quasi perfekt und die Familie konnte eigentlich in eine vielversprechende Zukunft blicken. Und sogar Sunny selbst beschrieb in einem Interview sein Leben als sehr gut und dass es ihm an nichts fehlte. Er sagte, dass er eine liebevolle Familie hatte und dass er dafür auch überaus dankbar sei, vor allem dafür, was ihm alles ermöglicht wurde. Seine Worte waren, und das will ich hier jetzt extra nochmal ausdrücklich anführen, I had a really wonderful set of parents, was so viel bedeutet wie ich hatte wirklich wundervolle Eltern. Wobei a set of parents schon eine komische Formulierung darstellt, aber das wiederum zeigt auch, wie schwer es ihm, glaube ich, manchmal fiel, so Emotionalität zum Ausdruck zu bringen. Und wie bereits erwähnt, ist Sonny eben ein unfassbar schlauer junger Mann mit einem IQ von 160. In der 6. Klasse hat er darum gebeten, von der Schule genommen zu werden, da er sich gelangweilt hat, weshalb ihn dann die Eltern von zu Hause aus unterrichteten. Und die Tatsache, dass er bereits mit 13 für eine Computerfirma arbeitete und noch während des Highschool-Abschlusses College-Kurse belegte, zeigt also, wie weit er es eigentlich mal hätte bringen können. Und genau das führt uns aber eben zu so einer anderen Seite, denn Intelligenz hin oder her, es geht ja auch um soziale Kompetenzen und um Zwischenmenschliches. Also etwas, das genauso wichtig ist, meines Erachtens, um seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und genau darin schien er einfach nicht so gut zu sein. Also das wird auch ganz schön deutlich, wenn man sich das Interview anhört, in dem er zum Beispiel über seine Schwester spricht. Da sagt er nämlich, dass Ashley das größte Herz der Familie hatte, dass sie immer liebevoll und höflich gewesen sei, dass er selber nicht wüsste, welche Eigenschaften er davon hätte, wenn er denn überhaupt welche von ihr hatte. Er ergänzte, dass er sich immer auf sie verlassen konnte und dass Ashley und seine Mutter die zwei wichtigsten Komponenten und Menschen in seinem Leben gewesen waren. Also ich glaube, wir haben jetzt alle sowohl ein Bild von Ashley als auch Sonny im Kopf und zu Ashley ist, glaube ich, zu sagen, das war eine wahnsinnig liebevolle, junge, empathische, herzliche und nette Frau. Und wenn man ihn so über Ashley erzählen hört, hört man durchaus die Bewunderung auch so raus, was er über seine Schwester dachte und welches Gefühl er ihr gegenüber hatte. Und ich glaube einfach, dass Ashley das genaue Gegenteil von Sunny war. Ne? Also vielleicht hatte sie keinen IQ von 160, aber ich glaube, sie konnte sehr, sehr gut mit Menschen umgehen, war kontaktfreudig und wurde von allen gemocht. Alles Dinge, die Sunny ja eher schwer fielen.
Was er vielleicht erkannte und neidisch war. Eifersüchtig war auf seine Schwester, also wenn er das wirklich realisieren konnte, denn eine psychische Krankheit wurde nämlich nicht bei ihm festgestellt, oder?
Ja, also das mit der Eifersucht, das ist ein guter Punkt, der wurde auch im Gerichtssaal dann später zum Thema, aber ich glaube, das war es gar nicht. Also es ist, glaube ich, vielmehr das, was du als zweites angesprochen hast. Ich denke, das ist halt wieder so ein Fall, in dem man einfach dachte, ah, der Sunny, der ist halt ein bisschen eigen, ne, so ein schlauer Einzelgänger. Das ist doch gar nicht schlimm, der ist halt ein bisschen zurückgezogen. Und eins schon mal vorneweg. Es wird hier später auch noch um die Frage gehen, ob Sunny Kim aus dem Autismus-Spektrum kommt. Also ein Hinweis dafür liefert er ja eigentlich auch schon im Verhörvideo. Denn kurz nach der Befragung hat der Ermittler den Raum nämlich erneut verlassen. Und wie bereits schon anfangs führte Sunny wieder Selbstgespräche. Aber nicht über die Situation oder weil er vielleicht nervös war. Also Sachen, die wir vielleicht auch selbst machen würden. Sondern vielmehr als wäre er gerade in einem Beratungsgespräch mit einem Kunden, der einen Computer kaufen will. Also er verbessert sich, denkt über Namen von Produkten nach, bewertet die, als wäre er gerade eigentlich ganz woanders, als wäre er eigentlich gar nicht in diesem Verhörraum, sondern würde eben gerade einen Computer oder einen PC verkaufen. Als der Ermittler dann wieder zurückkam, wurde Sonny dann erklärt, dass er tatsächlich wegen dem Mord an seiner Schwester und Angriff sowie Versuch Mord auf seinen Vater verhaftet wird. Außerdem müsse er sich wegen Waffenbesitz und dem Begehen einer Straftat vor Gericht verantworten. Anschließend brachten dann zwei Polizeibeamte Sonny in Handschellen in eine Zelle. Das war am 20.12.2016, also keine 24 Stunden nach den tödlichen Schüssen auf seine Schwester.
Vielleicht auch mal kurz über die Eltern nachgedacht, die jetzt logischerweise erstmal kurz nicht Thema waren, aber das muss für sie ja auch unfassbar hart sein. Du kriegst mit, wie dein Sohn seine Schwester erschießt und fast noch den Vater und verlierst das eine Kind, weil es stirbt und das andere Kind weiß ich nicht. Also es ist dein Kind und du kennst ja dieses Kind und du kennst dann auch die Eigenheiten, du kennst auch das Verhalten, du kannst es vielleicht sogar einigermaßen einschätzen, diese Tat, und weißt vielleicht ein Stück weit zumindest, dass er es gar nicht wollte, Fragezeichen. Auf jeden Fall, wie gehst du damit um? Also ist das noch dein Sohn nach so einer Tat? Ist natürlich alles sehr frisch, aber ich weiß nicht, also man muss sich doch ständig nach den Gründen suchen, vielleicht sogar Vorwürfe machen. Hat man das falsch gemacht bei der Erziehung? Hat man eben etwas übersehen, was du vorhin angesprochen hast in Sachen Krankheit oder so?
Also ich muss eins dazu sagen, ich finde, die Brazels sind eine unglaubliche Familie. Ich bin mir fast sicher, dass die beiden, Nicole und Alan, für viele erstmal super einfach wirken. Also so dieses Typische, sie nennt eben Alan auch einen Country Boy. Also da glaube ich, ist schon, das ist ein anderer Ansatz als bei Kim und Ashley. Da ist auch ein anderer Bildungsstand da. Aber diese Menschen, die haben so eine emotionale Intelligenz und sind so reflektiert. Das hat mich, also ich habe das in solchen Fällen fast noch nie gesehen, denn beide, unabhängig voneinander, waren einfach für ihren Sohn da und zwar zu 100%.
Ich habe keine Kinder und deswegen ist es natürlich nicht ganz einfach, da sich rein zu versetzen, aber man liest ja immer von dieser bedingungslosen Liebe seinem Kind gegenüber, die jetzt ja anscheinend da war, auch wenn es natürlich eine super schwierige Situation war. Haben Sie das Ganze irgendwie erklärt?
Ja, Sie haben ein Interview gegeben, später dann eben für diese Doku-Reihe, die ich vorher gerade angesprochen habe. Und gerade in Bezug darauf haben Sie gestartet und vor allem Alan hat es gesagt. First off, because we love him and he's our son and we stick by him anyway.
Und das, obwohl er die Waffe auf ihn gerichtet hatte
ganz
und reiner Zufall nur dafür gesorgt hat, dass er noch am Leben ist. Ne?
Also das muss man dazu sagen, ne? Das ist der Stiefvater, auf den er eine Waffe gerichtet hat, genauso wie du es gerade sagst. Und zu sagen, wir lieben ihn, er ist unser Sohn und wir halten so oder so zu ihm, das ist schon, also Hut ab. Ich glaube, das ist eine sehr krasse Entscheidung und ein sehr starkes Band, das da zwischen denen herrschte, weil ich glaube, das zerrüttet, würde jede Familie zerrütteln.
Aber hatten denn die Eltern zumindest eine Erklärung, was in der Nacht passiert ist oder zumindest passiert sein könnte, was der Auslöser, der Trigger war, irgendwas?
Naja, Erklärung nicht, aber sie konnten einfach so viel für sich ausschließen. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Es gab nämlich keinen Streit, keinen Vorfall, keine Eifersucht. Das war ein ganz wichtig zu betonen in diesem Interview. Es gab wirklich nichts, was sie beunruhigt hätte. Also bis eben diese Schüsse fielen. Und gerade Nicole, die betont in diesem Interview immer und immer wieder, dass derjenige, der diese Schüsse abgefeuert hatte, in dem Moment definitiv nicht ihr Sohn war. Es war nicht Sonny. Das ist ja ganz, ganz wichtig immer zu betonen. Sie sagt, seine Augen wurden schwarz, er wirkte apathisch und selbst seine Stimme sei eine andere als gewöhnlich gewesen. Und er war in diesem Moment laut ihrer Aussage einfach nicht er selbst. Also es war nicht ihr Sohn.
Was mich dann nur wundert ist, es muss ja dann schon früher mal etwas in der Art passiert sein. Vielleicht nicht in der Größenordnung, aber es klingt ja so ein bisschen erstaunt, dass er jetzt nicht er selbst war. Also es muss ja diese Situation gegeben haben, dass Sonny nicht er selbst war, also neben sich stand. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, oder?
Schauen wir mal, was später noch
kommt. Ich bin gespannt.
Ja, während des Arrests bis zur Verhandlung befand sich Sonny dann in einer Jugendstrafanstalt. Und hier fiel er tatsächlich auch auf durch ein Verhalten, das protokolliert wurde, denn er fiel durch Selbstverletzung auf. Er schlug zum Beispiel seinen Kopf mehrfach gegen die Zellenwand, bis er blutig war und bis zu dem Punkt, an dem ihm ein Zahn abgebrochen ist. Also da gehört wirklich viel dazu. Und dieses Verhalten führte unter anderem dazu, dass es eben mehrere Tests gab. Er wurde mehreren Tests unterzogen und es haben sich auch mehrere Ärzte seine Akten angeguckt, seine Tests angeguckt. Und die Diagnose lautete dann tatsächlich Asperger-Syndrom.
Ich bin da nicht ganz tief drin, aber es könnte schon sein mangelndes Sozialverhalten erklären, oder?
Ja, ich habe da auch mal selbst die Definition und die Merkmale rausgesucht. Asperger-Syndrom ist eine Kontakt- und Kommunikationsstörung und zählt zum autistischen Formenkreis. Merkmale hierfür sind, und die kannst du jetzt auch gleich mal mit dem, was Fanny so gemacht hat, abgleichen. Betroffene empfinden den Aufbau von Beziehungen zu bzw. den Umgang mit anderen Menschen als besonders kompliziert, anstrengend oder schwierig. Vom Asperger-Syndrom betroffene Menschen haben häufig gute sprachliche Fähigkeiten, gleichzeitig aber oft Schwierigkeiten mit den sozialen Facetten ihrer Kommunikation. Wir erinnern uns da auch an dieses Set of Parents zum Beispiel. Häufig verarbeiten Betroffene verschiedene Sinnesreize anders, verfügen über sehr intensive und manchmal sehr ungewöhnliche Interessen. Und als letzter Punkt wird hier noch aufgeführt, oft wird eine starke Aversion, also eine Abneigung, gegenüber Veränderungen einzelner Lebensbestandteile oder Umstände festgestellt.
Okay, das heißt, diese Diagnose konnte man dann bei der Verhandlung vor Gericht verwenden. Im letzten Fall wurde ein Mann wegen Unzurechnungsfähigkeit nicht schuldig gesprochen. Ich vermute jetzt mal mit dieser Diagnose und so weiter, dass man dieses Ziel da auch verfolgt hat, oder?
Genau, also es fängt ja quasi schon mit dem Verhör an, an dem wir uns da heute orientiert haben. War das überhaupt gültig unter diesen Umständen? Also eine Frage, die sich ja auch Sonnys Eltern stellten. Denn obwohl die Befragung von Sonny ohne elterlichen Beistand im ersten Moment ja okay schien, wir erinnern uns an die Gesetzgebung in Georgia, so waren Nicole und Ellen überhaupt nicht damit einverstanden, dass ihr Sohn alleine befragt wurde. Schließlich war er da erst, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, erst 16. Sie wurden überhaupt nicht informiert. Es dauerte ewig, bis sie Sonny mal sehen durften. Und nachdem Sonny abgeholt wurde aus diesem Haus, also quasi vom Tatort, da hat man ihnen auch noch gesagt, dass man sie dazu holen würde und dass es keine Befragung ohne sie geben würde. Aber so kam es dann halt. Also bei ihnen hat man sich eigentlich gar nicht mehr gemeldet. Und ich glaube, das ist schon eine sehr hilflose Situation, in der du dich da als Eltern befindest.
Definitiv, denn wenn das Verhältnis so war, wie du es beschrieben hast, dann wollten sie ihren Sohn ja vielleicht auch ein Stück weit beschützen von dem, was jetzt auf ihn zurollt, weil sie es eben zumindest einigermaßen einordnen konnten.
Genau, also so ging das halt jetzt quasi seiner Wege. Und der erste Versuch der Verteidigung war also, das Video des Verhörs, diese Ausschnitte, die wir da gehört haben, nicht für den Prozess zuzulassen. Denn schließlich hatte man ja auch festgestellt, dass Sonny definitiv auf dem Spektrum war. Und Dr. Allison Paganelli, eine Rechtspsychologin zum Beispiel, hat mit Sonny ab 2017 gearbeitet und ihn evaluiert. Ihrer Einschätzung nach kann sich Sonny zwar an die Tatnacht und die Ereignisse erinnern, aber eben eher so, als würde er sich selbst dabei zusehen. Es hätte sich also während der Tat um eine psychotische Episode oder sogar um eine Depersonalisierung handeln können. Wir hören das öfter, dass Menschen dissoziieren, also sprich, dass sich der Verstand vom Körper entfernt, was in diesem Fall ja irgendwie passen würde, denn Sonny beschrieb es ja auch immer so, als hätte er in dem Moment nicht die Situation gesehen, sondern eher in ein Paralleluniversum geblickt, also sich selbst dabei zugesehen, was er da macht. Er beschrieb das später auch, also diesen Moment, in dem er abdrückte und diese Schussabgabe war, den beschrieb er als furchterregend, also terrifying. Und es ist schon ein Ansatz. Kann man dann dieses Verhör, dieses, was ja erst kurz nach der Tat entstanden ist, war da wirklich im Besitz seiner geistigen Fähigkeiten?
Schwierig. Also total beide Richtungen schwierig. Mhm. Schwierig, es nicht zuzulassen, schwierig, es unter den Umständen zuzulassen, möchte ich nicht entscheiden wollen.
Ja, der Richter musste aber. Judge James Blanchard wies den Antrag der Verteidigung, das Video eben aus den eben genannten Gründen nicht zu zeigen, ab. Denn die Diagnose, die hat er zwar anerkannt, aber er glaubte eben nicht, dass Sonny mit seiner Intelligenz, also 160, als unzurechnungsfähig galt. Außerdem, so führte es die Staatsanwaltschaft auf, hätte eine Episode, wie in dieser Diagnose aufgelistet, schon bereits vorher auffallen müssen. Also Sunny Kim wurde somit als Erwachsener angesehen und auch so angeklagt. Im Juli 2019 hat sich Sunny dann im Alter von 19 Jahren vor Gericht schuldig bekannt, aber aus Gründen von psychischer Erkrankung. Er bekannte sich zu den Anklagepunkten Mord, versuchter Mord, Waffenbesitz und schwere Körperverletzung und wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt plus 20 Jahre für Körperverletzung und Waffenbesitz. Ihm wurde eine Möglichkeit auf Bewährung eingeräumt, allerdings erst in 30 Jahren. Was für eine junge Person schon, das ist schon hart. Das einzig Gute an dieser Situation ist, glaube ich, dass seine psychische Erkrankung anerkannt wurde, warum er sich jetzt auch eben in einem Gefängnis aufhält, in dem er psychologische Betreuung in Haft erhält, was ihm dann ja vielleicht schlussendlich, ja, hoffentlich helfen wird. Also es ist schon eine Ansage, ja.
2019 war die Verurteilung, ja.
Mhm.
Und die Eltern sind ihm treu geblieben, sind bei ihm geblieben, haben ihn weiter unterstützt.
Ja, die stehen nach wie vor zu ihrem Sohn und die Mutter Nicole hat etwas ganz Einprägsames gesagt. Sie meinte, dass Ashley während ihrer Zeit zu dritt, also als ihr Mann sie verlassen hatte damals, ja, ganz oft auf Sunny aufpassen musste, weil sie eben kein Geld für einen Babysitter hatte. Was ihn irgendwie durch seine Schwester prägte. Also so sagt es zumindest die Mutter. Und sie sagt, dass er viele Eigenschaften von ihr hatte. Wenn er es auch vielleicht nur versuchte, sie zu kopieren. Aber dass Sunny alles ist, was sie noch von Ashley hat. Und das hat mich irgendwie richtig mitgenommen, weil du, glaube ich, einfach ganz viel in dem Kind, das dir das eine weggenommen hat, dann wiedererkennst. Und vielleicht hält sie sich somit auch ein bisschen an Sunny fest, um Ashley nicht ganz zu verlieren. Umso schlimmer ist es dann, dass in einem Autopsiebericht stand, wie sehr Ashley tatsächlich durch die Tat ihres Bruders leiden musste. Also das will ich auch nicht vorenthalten. Denn durch diese 8 Schüsse auf Arme, Beine und eben auch ihre Brust, auf den Kopf hat er übrigens nicht gezielt, war es ein sehr, sehr qualvoller Tod für Ashley. Ihre Lungen haben sich nämlich langsam mit Blut gefüllt und sie ist wirklich qualvoll erstickt. Und alles durch die Hand ihres geliebten Bruders. Also ein sehr grausamer Fall für alle Beteiligten. Also sowohl für die Eltern, für Sunny, wenn er vielleicht gar nicht wusste, was er da gerade tat. Schon hart. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, es könnte auch sein, dass dieser Weggang des Vaters, also von dem leiblichen Vater, damals schon so einen Knacks bei Sunny verursacht hatte. Ich meine, wissen können wir sowas nie und jeder geht anders mit solchen Situationen um. Aber umso wichtiger ist es, hier auch nochmal zu sagen, dass es auch, wenn es manchmal aussichtslos erscheint, immer Hilfe gibt. Also wenn du das Gefühl hast, dass du oder jemand in deinem engeren Kreis mit mentalen Problemen zu kämpfen hat, es gibt immer Wege zu helfen. Wichtig ist aber nur, dass wir als Gesellschaft nicht wegsehen und dass Mental Health ein Thema ist, das uns einfach alle betrifft, ne? Ich glaube auch diese Kombination mit es ist Weihnachten.
Ja, ich finde, dass dieses Grundszenario, und wenn das einfach nur ein Wort ist, was dazu gedroppt ist, aber macht so einen Fall irgendwie noch intensiver, ja, weil man hat automatisch dieses Weihnachtssetting und ja, man, wie eingangs schon erwähnt, diese Vorfreude und man weiß, was auf einen zukommt. Das ist vielleicht geschmückt, das ist alles schön, freudige letzte Tage und dann diese Tat, das ist natürlich schon heftig, ja.
Also ich versuche mich da auch mal so ein bisschen in diese Situation reinzuversetzen. Die haben ja anscheinend ein super liebevolles Miteinander gehabt. Natürlich, du weißt nie, was hinter verschlossenen Türen passiert, aber es wirkt ja schon so, als hätten sie sich schon alle sehr lieb gehabt.
Ein zumindest arrangiertes Verhältnis untereinander. Ich meine, die Beeinträchtigungen, die Sunny da hatte, die waren ja klar und dann haben sie sich arrangiert wahrscheinlich über die Jahre, wie sie damit zurechtkommen.
Du willst ja Menschen auch so akzeptieren, wie sie sind.
Genau.
Und wenn halt jemand irgendwie introvertiert ist, dann ist es ja auch okay. So, ne? Ich glaube, das ist manchmal, je näher du dran bist, noch schwieriger zu erkennen ist.
Es ist natürlich ein einfaches zu sagen, hätte man das nicht die Anzeichen sehen können, dass er vielleicht eben nicht nur introvertiert war, dass er eben wirklich krank war, hätte man diese Tat auf irgendeine Art und Weise erahnen, aber verhindern können, indem er früher Hilfe bekommen hätte. Von außen natürlich ganz schwer. Wir hatten das bei Zachary, den wir vorhin angesprochen hatten, auch das Thema.
Und der war schon in Behandlung mal.
Genau, der war sogar in Behandlung und hat trotzdem nicht zielführend dahin geführt, also zumindest nicht mit der Intensität. Also
war die Mutter schuld, ja.
Schwierig, also auch wenn sich die Frage natürlich sofort stellt, ja.
Ja, und ich, wie gesagt, meine Gedanken sind da ganz oft irgendwie zu diesem Setting gewandert. Das war jetzt der 19. Dann ist diese Nacht, dann passiert es, das reißt dich eher erstmal komplett aus allem. Also es reißt dich einfach komplett aus dem Leben. Und dann ist der 20. und dann ist der 21. und es steht dieser Weihnachtsbaum und dann kommt der Christmas Morning. Und also du hast diese Wochen ganz anders geplant und hast dich darauf gefreut. Und dann musst du diesen Baum wieder rausbringen. Dann musst du diese Deko abhängen. Alles in dem Wissen, dass dann eines Kind tot ist und das andere, ja, das andere siehst du nicht. Du hast keinen Zugang zu ihm. Der ist weggesperrt und du bist unfassbar hilflos. Und deswegen war mir das nochmal so wichtig zu sagen, weil ich glaube, da ist auch ganz oft dann dieser Fall, dass Leute sagen, ja, weil die Knarren zu Hause hatten und so. Natürlich, ne? Aber in dem Moment, ich weiß nicht, was er sonst noch alles gefunden hätte. Ich glaube, das war einfach so ein Moment, da hat's irgendeinen Schalter umgelegt, irgendwas, was er nicht kontrollieren konnte. Und ja, es ist immer hätte. Na, natürlich wäre das besser gewesen, da wären keine Waffen gewesen. Natürlich wäre es besser gewesen, man hätte da vorher schon irgendwie mal versucht, mit ihm das Gespräch zu suchen. Brauchst du Hilfe? Oder, ne? Es ist immer alles so einfach im Nachgang. Aber deswegen war es mir so wichtig, das nochmal zu erklären, wie unglaublich stark diese Familie, also diese zwei Eltern, da in diesem Interview wirkten, ohne dass es jetzt irgendwie aufgesetzt wirkte, sondern die haben irgendwie ehrlich gewirkt, also auf mich zumindest. Und wenn du dir das anschauen willst, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung findest du den Link. Hat mich irgendwie total, total gecatcht, dieser Fall.
Noch ein Satz zu diesem Waffenpunkt. Es hätte natürlich am Ende auch ein Messer sein können, das in der Küche liegt. Sowas darf man immer nicht vergessen. Aber trotzdem wäre zumindest eine Chance da gewesen, wenn keine Waffen im Haus gewesen wären, Absolut. Dass es vielleicht anders gar nicht oder glimpflicher ausgegangen wäre. Das ist sicherlich richtig, aber...
Ja, wie gesagt, das ist immer ein Hätte. Das ist auf jeden Fall eine richtige Katastrophe, was da an diesem Tag passiert ist. Und mir tut es sehr leid um Ashley Kim.
Und vielleicht, wenn man will ja gerne noch was mitnehmen aus solchen Fällen, aus solchen Geschichten, aus solchen Tragödien. Und dieses, dass man Zeichen ernst nimmt, kleine Zeichen, mentale Zeichen ernst nimmt, auch im Umfeld und die, wie du eben schon gesagt hast, nicht als Eigenart oder so abtut. Das ist vielleicht, was man mitnehmen kann, dass man da vielleicht verstärkt drauf achtet, wenn jemand im Umfeld sowas hat, das Thema offen anspricht und so vielleicht es schafft, es gibt keine Garantie, aber so vielleicht es schafft, da irgendwas ins Bewegen zu bringen, was dann in die richtige Richtung geht.
Ja. Absolut. Ja, das war die Folge für heute.
Heftiger Fall, ich hatte nicht davon gehört, von Sonny Kim bisher und diesem Fall. Ich bin ganz froh, dass wir ihn nicht kurz vor Weihnachten rausgebracht haben. Ich glaube, das wäre irgendwie so eine, ja. Also ich klar, das Ding heißt Creepy Hour, aber irgendwie wäre so eine Spur fast schon zu heftig gewesen, wenn man den kurz vor Weihnachten gehört hätte oder so mit den ganzen Gedanken. Er sitzt noch im Gefängnis, bleibt im Gefängnis, die Familie steht ihm offensichtlich weiter bei, wird das wahrscheinlich auch weiter tun. Man wird sicherlich mal noch ein Auge drauf haben, aber wie du schon gesagt hast, die nächsten Jahre wird es da kein Update vermutlich geben.
Und ich glaube, man muss auch immer dazu sagen, dass Bunny über viele Monate erstmal realisieren musste, was er da eigentlich getan hat. Der muss jetzt auch damit leben. Und selbst wenn da jetzt was passiert und wenn er Hilfe bekommt und da, ja, einen guten Umgang vielleicht auch mit seinen mentalen Problemen bekommt, dass er für immer mit dieser Schuld leben muss und dass er das wahrscheinlich auch jedes Mal sieht, wenn er ins Gesicht seiner Eltern guckt, die ihn nach wie vor immer noch besuchen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und er hat in einem Interview auch gesagt, dass er jeden Tag dankbar ist, dass sie immer noch seine Eltern sind. Und ich glaube, das ist, ich finde, das ist wirklich ein sehr berührender Fall, von so viel Liebe und Verständnis für Familie zeugt, was man wirklich selten, selten hat. Umso schlimmer, dass es dann solche Familien trifft. Aber war wirklich so ein krasses Beispiel, wie bedingungslos Eltern lieben können.
Ja, die Überschrift des Falls wäre wahrscheinlich eigentlich bedingungslose Liebe.
Ja, absolut. Ach Gott, jetzt sind wir gleich ganz sentimental.
Hinten raus, ja.
Okay, wir müssen noch eine Folge aufnehmen, Wolf.
Von dem her würden wir die weisen Worte hinten raus sprechen, oder? Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creepy Real.
And scary on.
Bye bye.
Bis dann.